Guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir haben als Durchatmen-Team diesen Gottesdienst vorbereitet und haben dabei eher beiläufig in dieses kleine Heftchen vom Bund geschaut, dessen Aneignung Tamara bei jeder Gelegenheit anpreist. Aber siehe da, das Thema, das für diesen Sonntag in dem Heft vorgesehen ist, liegt mir schon lange auf dem Herzen. So viel Respekt ich also auch vor dem Predigen habe, konnte ich bei dem Thema nicht anders, als das zu teilen, was mich an der Geschichte von Jesus im Tempel innerlich so bewegt. Die Geschichte steht im Johannesevangelium Kapitel 2, Verse 13 bis 22. Und ich würde euch gerne den Text zu Anfang nochmal vorlesen. Und ihr könnt auch gerne mitlesen. Und das Passa der Juden war nahe. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und rief sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er: Nehmt dies weg von hier, macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht: Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Juden nun antworteten und sprachen zu ihm: Was für ein Zeichen der Vollmacht zeigst du uns, dass du dies tust? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Als er nun aus den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Jesus betritt den Tempel. Das Gebäude des Tempels steht im Alten Testament für Gottes Gegenwart auf der Erde. Der Tempel steht für den Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren und Menschen Gott nahe sein können. Eigentlich tragen die Händler im Tempel ihren Teil zum Ablauf des vorgeschriebenen Gottesdienstes bei. Sie verkaufen die Tiere, die als Opfer für Gott dargebracht werden sollen. Den heiligen Ort, an dem Gott wohnt, sollten die Menschen nämlich nur reingewaschen von ihren Sünden betreten. Daher kommt auch der Begriff des Sündenbocks, auf den die Sünde übertragen wird und der damit Stellvertreter für die eigene Sünde ist. Dieses mit der eigenen Sünde beladene Opfertier stirbt nun, wäscht den Menschen damit rein und schlägt so eine Brücke zwischen Mensch und Gott. Soweit zum Opferritus im Alten Testament. Es braucht doch also Händler, die die Opfertiere verkaufen. Was also stört Jesus so immens, dass er die Tische umwirft und alle hinaustreibt? Man könnte zurückfragen: Passen die Assoziationen, die wir von einem Ort haben, an dem Gottes Heiligkeit wohnt, zu einem Ort, an dem ein reger Geschäftsbetrieb herrscht und die Tiere wie in einem Stall lebend auf ihre Schlachtung warten? In diesem ganzen Tempelbetrieb geht es schon lange nicht mehr darum, Gottes Präsenz zu spüren und seine Heiligkeit zu ehren. Der eigentliche Sinn des Opferritus ist verloren gegangen. Das Ganze ist zu einem oberflächlichen Geschäftsbetrieb geworden. Wer bietet die besten Preise? Wer schreit am lautesten? Wer stellt seine Ware am besten dar? Und wie raffen wir möglichst viel Gewinn an uns? Das, was damals die Erfüllung von Gottes Gebot an Mose und die Israeliten und ein Ausdruck der Gottesbegegnung war, ist nur noch Routine, eine sinnentleerte Gewohnheit. Das Heilige hat hier keine Bedeutung mehr, sondern die Ausrichtung gilt dem, was die Welt regiert. Wie bekomme ich das Beste? Wie kriege ich mehr? Wie profiliere ich mich? Der Tempel an sich ist nur ein materielles Gebilde aus Steinen. Im übertragenen Sinne aber ist er das Symbol der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Das Symbol der Hinwendung Gottes zum Menschen. Und das Symbol der Sehnsucht der Menschen, Gott zu begegnen. Jesus weiß um die Heiligkeit Gottes. Er weiß um die Wichtigkeit des Tempels als eine Möglichkeit für die Menschen, Gott zu begegnen. Er weiß aber auch, dass sich die Menschen im Tempel von Gottes Liebe und Gnade abgewandt haben. Und im Tempel wird nicht mehr Gott, sondern den Götzen gedient. Als Jesus alle aus dem Tempel hinaustreibt, erinnern sich die Jünger an einen Satz aus Psalm 69. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. In anderen Übersetzungen, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Auf dem Gemälde von Rembrandt kann man Jesu Eifer und seine Leidenschaft für das Gotteshaus gut erkennen. Jesus hält in seiner erhobenen Hand eine selbstgebaute Peitsche aus Stricken. Seine Körperhaltung signalisiert die Ernsthaftigkeit seines Anliegens und seine leidenschaftliche Bereitschaft, sich für dieses einzusetzen. Der Mann mit dem blauen Turban eilt mit den Habseligkeiten in einem Sack über seiner Schulter schnell davon. Der Mann rechts außen wirkt erschrocken. Mit seinen Händen schützt er sich vor dem zu erwartenden Schlag. Ich weiß nicht, das Bild ist gar nicht da, ist auch gut zu wissen. Ich fange nochmal von neu an. Also, der Mann mit dem blauen Turban eilt mit den Habseligkeiten in dem Sack über seiner Schulter schnell davon. Der Mann rechts außen wirkt erschrocken. Mit seinen Händen schützt er sich vor dem zu erwartenden Schlag. Und gleichzeitig scheint es, als ob er die Hand vor das Gesicht hält, um sich vor Gottes gleißendem Licht abzuschirmen. Der Mann ganz unten im Bild wirkt unbeteiligt. Er geht seinem Geschäft einfach weiter nach und wie bei den Männern zuvor sind auch seine Augen nicht zu sehen. Sie liegen im Schatten. Der Mann, der in diesem Bild neben Jesus am meisten Aufmerksamkeit erregt, ist der in der Mitte. Mit seiner rechten Hand hält er seinen wertvollen Besitz fest. Mit der linken Hand rafft er die Geldmünzen auf dem Tisch an sich. Er ist der Einzige, dessen Augen vom Licht beschienen werden. Er schaut direkt ins Licht hinein. Sein offener Mund zeugt von einem Staunen über dieses ungewöhnliche Ereignis mitten im Tempel. Wer ganz genau hinschaut, bemerkt vielleicht auch, dass der Mann gar nicht direkt Jesus anschaut. Er blickt an ihm vorbei direkt in die Lichtquelle. Nicht Jesus ist der Mittelpunkt dieses Bildes, sondern der Mann, der mit offenen Augen ins Licht blickt. Jesus handelt im Eifer um das Haus seines Vaters. Er eifert um die wahrhaftige Begegnung von Gott und Mensch. In Rembrandts Bild gelingt ihm diese Vermittlerrolle. Der Mann in der Mitte wacht auf, schaut direkt in die Lichtquelle und erlebt Gott wahrhaftig. Jetzt könnte man sich ausschließlich freuen über Jesu Erfolg und das Bild einfach beiseite legen. Und Berti hat schon mal hat schon was verraten. Wenn man genauer hinschaut und auf die Hände des Mannes schaut, merkt man, dass er sich um jeden Preis an seinen Besitz klammert. Es scheint ganz schön widersprüchlich. Einerseits ist er von Gottes Gegenwart tief berührt, regelrecht verklärt. Andererseits suggeriert seine Körperhaltung, wie viel Angst er vor dem Verlust seines Besitzes hat. Er ist gebunden an das Handelstreiben im Tempel. Ich habe mich in dem Mann aus der Mitte des Bildes wiedererkannt. Ich habe immer mal wieder Momente, in denen Gott mich berührt und ich so mit einem anderen Blickwinkel auf Dinge schaue. Von einem dieser Momente möchte ich euch in einem kleinen Exkurs erzählen. Ich habe eine Lieblingsserie, in der zwei Engel auf die Erde geschickt werden und dort immer wieder unterschiedlichste Menschen ein Stück auf ihrem Weg begleiten. Man kann das Genre der Serie eher bei den Sendungen verorten, die ich mit meiner Schwiegermama schaue, beim Bergdoktor Rosamunde Pilcher mit der Zielgruppe 50+. Aber sie hat dennoch viel Tiefgang. In einer Folge steht ein Mann mittleren Alters seinem hasserfüllten, verbitterten Sohn gegenüber. Der Vater hatte sich ein Leben lang überall aufgehalten, nur nicht in der Nähe seines Sohnes. Stattdessen ist er einem Erfolg nach dem anderen hinterhergerannt und wusste daher auch nicht von der Existenz seines Enkelsohns. Im Laufe der Folge erfährt man, dass der Mann nur noch kurz zu leben hat und wie wichtig hier noch eine Aussprache zwischen ihm und seinem Sohn sein könnte. Auf eine Art und Weise gelingt die Vergebung. Aber die Trauer überwiegt, dass das ganze Leben, was vorher stattgefunden hat, mit so viel Hass und Verbitterung gefüllt war. Und dass der Mann vielen Dingen hinterhergerannt ist, die ihm angesichts seines Todes gar nicht mehr so bedeutsam sind. Das Ganze wirkt sehr pathetisch und scheint nichts mit unserem alltäglichen Leben zu tun zu haben. Aber ich finde, dass gerade dieses Dramatische uns immer wieder an eine tiefere Bedeutung des Lebens erinnern kann. Die vergessen wir in unserem Alltag, nämlich allzu schnell. Mich hat die Folge daran erinnert, dass man nicht weiß, wie viel Lebzeit man hier auf der Erde geschenkt bekommt. Vielleicht bleibt auch mir nur so viel Zeit wie dem Mann in dieser Serie. Dann wäre die Hälfte schon rum. Ich weiß es nicht. Aber das Bewusstsein darum hat mich zu der Frage gebracht, wonach ich mein Leben ausrichte. Dabei geht es nicht um eine möglichst effektive Zeitnutzung, der Verwirklichung von Träumen, der Umsetzung möglichst vieler sinnvoller Projekte. Es geht um eine innerliche Ausrichtung auf das, was Gott für wertvoll erachtet. Es geht darum, wie der Mann in der Mitte von Rembrandts Gemälde, meine Augen auf die wahrhaftige Begegnung mit Gott auszurichten und mich nach seiner Sicht auf mein Leben auszustrecken. In Galater 5, Vers 1 steht: Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Die Frage ist nun aber, was wir selbst noch an uns klammern und es uns damit schwer machen, die Realität dieser Freiheit anzunehmen. Im Falle des Mannes in der Mitte des Bildes ist sein Besitz und sein Geld das, was er festhält. Zwar sitzt er im Tempel, im Haus Gottes, aber seine Ausrichtung fällt nicht auf den ursprünglichen Sinn der Anbetung. Seine Ausrichtung fällt auf das geschäftliche Treiben, auf Profit und Gewinnmaximierung. Ich kann die Lage des Mannes nicht 1:1 auf mich übertragen. Aber trotzdem erkenne ich mich in diesem Mann wieder. Einerseits genieße ich die Momente, die ich als Gottesbegegnung wahrnehme, wie zum Beispiel die Gedanken, die die Serie in mir ausgelöst hat. Und andererseits werde ich immer wieder mit dem konfrontiert, was ich festklammere und was mir die Ausrichtung auf diese Realität, dass ich zur Freiheit befreit bin, erschwert. Ich bin mit dem Satz im Ohr aufgewachsen, man kann sich nicht darauf verlassen, dass eine Partnerschaft lange Zeit hält. Frauen müssen für sich selbst sorgen können, unabhängig sein. Das ist auch grundsätzlich ein guter Befreiungsansatz. In meinem Fall hat dieser Ansatz aber die Angst entstehen lassen, sich wirklich auf jemanden einzulassen. Wenn ich anstelle dieses Mannes in Rembrandts Bild sitzen würde, dann wäre das, was ich festhalte, der Glaubenssatz, mit dem ich aufgewachsen bin. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass eine Partnerschaft lange Zeit hält. Und das ist nur einer von vielen Glaubenssätzen, mittels derer man sich als Kind ein Bild von der Realität der Welt und von Beziehungen zusammenbastelt. Es gibt ganz schön viele davon. Und meistens wirken sie sich destruktiv auf das eigene Leben und die Beziehungen aus. Ich muss mich anstrengen und etwas leisten, um geliebt zu werden. Ich falle zur Last. Andere sind besser als ich. Solche Glaubenssätze sind wie eine Stütze. Und sobald jemand daran rüttelt, klammert sich der Griff noch fester, damit das eigene Bild der Realität nicht ins Wanken gerät. Bevor ich meinen Mann kennengelernt habe, bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass es auch andere Perspektiven auf das Thema Beziehung gibt. Mit meinem Glaubenssatz wurde ich also erst dann konfrontiert, als mir jemand anderes gespiegelt hat, dass meine zusammengebastelte Realität nicht die unumstößliche Wahrheit ist. Glaubenssätze, die unsere Ausrichtungen im Leben und unsere Einstellungen bestimmen, auf Gottes Perspektive hinzuprüfen, braucht viel Zeit. Es braucht Vermittler und Begleiter, die einen im Prozess unterstützen, mit Gesprächen, Gebeten und Fragen. Wir werden auch nie perfekt sein in unserer Ausrichtung. Sie wird immer wieder nach links, nach rechts abschweifen und uns das Gefühl geben, dass wir einfach nicht loskommen von diesen destruktiven Glaubenssätzen. Wenn man sich auf den Weg begibt, die eigens zusammengebastelte Realität auf Gottes Perspektive hin zu prüfen, ist eines wichtig. Die Peitsche, die Jesus in der Hand hält, ist nicht auf uns als Person gerichtet. Sie ist ein Symbol seines Eifers für unser Herz. Sie ist ein Symbol für seine Leidenschaft, echte Gottesbegegnung zu ermöglichen. Er will uns darauf aufmerksam machen, dass wir schon längst zur Freiheit befreit sind. Schauen wir nochmal auf die Verse 19 bis 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten? Er aber sprach vom Tempel seines Leibes. In diesen Versen sagt Jesus voraus, dass nicht nur der Jerusalemer Tempel zerstört wird, sondern auch der Tempel seines Leibes. Jesus wird gekreuzigt. Der Jerusalemer Tempel wurde seit seiner Zerstörung 70 nach Christus nicht wieder aufgebaut. Der leibliche Jesus aber, als der Ort, an dem Gott wohnt und wo Menschen Gott begegnen können, ist nach 3 Tagen von den Toten wieder auferstanden. Jesu Leidenschaft gilt der Wiederherstellung der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Darauf ist sein ganzer Leidensweg und seine Auferstehung ausgerichtet. Er will Vermittler sein, damit wir, wie dieser verklärte Mann in der Mitte des Bildes, Gott wahrhaftig begegnen können. Jesus ist der Tempel, in dem wir zu Gott kommen können. Es ist wichtig, nie zu vergessen, dass wir durch Jesus Gerechtfertigte sind, gleichzeitig aber Sünder bleiben. Wir sind nicht perfekt und wir werden in diesem Leben nie perfekt sein. Beziehungen werden auch immer noch scheitern, das weiß ich. Aber ich glaube daran, dass wir durch das Erlösungswerk Jesu befreit sind und dass wir uns immer wieder neu auf Gottes Wahrheiten stellen können. Wir dürfen auf seine Perspektive, auf die Welt und auf Beziehungen schauen und trotz allen Scheiterns immer wieder sagen: Ich sehne mich nach wahrhaftiger Gottesbegegnung. Ich wünsche mir, dass deine Wahrheit zu meiner wird und du meine Glaubenssätze umformulierst. Nicht: Ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden, sondern: Ich bin geliebt, weil ich bin. Nicht: Ich falle zur Last, sondern: Ich bin jederzeit willkommen. Nicht: Andere sind besser als ich, sondern: Ich bin einzigartig und wundervoll gemacht. Statt: Man kann sich nicht darauf verlassen, dass eine Partnerschaft lange Zeit hält. Es gibt trotz Scheitern die Hoffnung, dass Beziehungen durch Gottes Liebe transformiert werden. In Jesus ist Gottes Herrlichkeit auf diese Erde gekommen. Jesus baut himmlisches Königreich auf Erden und wir haben daran teil. Das, worauf es ankommt, ist nicht christlich-moralische Perfektion und die immer heilige Ausrichtung. Es kommt darauf an, Gottes Liebe anzunehmen, die in Jesu Leidenschaft im Tempel zum Ausdruck kommt. Er sehnt sich nach unseren Herzen. Er sehnt sich nach einer Antwort, die darin besteht, auf Gottes Rede zu antworten. Ich will mich auf deine Zusagen der Freiheit stellen. Lass mich dein Angesicht schauen, Herr. Lass mich in eine lebendige und wahrhaftige Beziehung zu dir kommen. Gott will uns näher an sein Vaterherz ziehen. Und ich möchte euch einladen, euer Herz für die Freiheit seiner Wahrheiten über unserem Leben und unseren Beziehungen weit zu machen. Wenn ihr den Eindruck habt, dass es Glaubenssätze in eurem Leben gibt, ja, an die ihr euch klammert, die vielleicht auch destruktive Auswirkungen haben auf euer Herz, eure Gedanken und eure Beziehungen, dann ermutige ich euch, sie vor Gott hinzulegen. Ihr könnt das für euch alleine tun, ihr könnt es aber auch während der gesamten Lobpreiszeit für ein Gespräch oder ein Gebet zu einem der Menschen gehen, die an den Fensterseiten und hinten im Raum dann für euch bereitstehen werden. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen Vers aus Hosea 6 zusprechen. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Amen.